überreichen. Jesus, danke, dass du jetzt ganz besonders auch durch Daniel redest, dass du uns etwas möchtest klar machen, dass du uns möchtest segnen. Und ich bitte dich, dass du Daniel ausrüsten und leiten. Amen.
Vielen Dank, Heidi und Ruth, für die Einleitung und für diesen Sketch, der uns schon mitten ins Thema hineingebracht hat. Ich komme dann später nochmal darauf zurück. Aber ich habe jetzt zuerst eine Frage an euch. Wie viele von euch haben schon mal ein Päckli bei Zalando oder irgendwo sonst bestellt und es wieder zurückgeschickt? Aha. Doch einige, hä? Ein Päckli bestellt und es dann wieder zurückgeschickt. Habt ihr auch schon gemacht, oder? Ich denke, das ist uns allen geläufig, dass man solche Pakete zurückschicken kann. Solche, es sind ja nicht Geschenke, wir haben ja etwas gekauft. Aber weshalb weisen wir das zurück? Weil wir mit dem, was wir bekommen haben, nicht zufrieden sind? Oder weil vielleicht die Größe nicht stimmt von dem, was drin ist? Oder vielleicht, weil es einfach zu viel ist, wir haben zu viel bestellt und das, was wir nicht brauchen, schicken wir zurück. Also, das ist ja in Ordnung, oder ich denke, das kennt ihr von euch. Aber ein Geschenk zurückweisen, so wie wir es jetzt gesehen haben, das ist doch etwas anderes und das ist eigentlich sehr schade. Und wir werden heute über einen Text nachdenken, in dem es auch über eine Art von Zurückweisung eines Geschenks geht, wie wir es so ähnlich, wie wir es gerade gesehen haben. Es ist aber ein Geschenk, welches unseren Glauben in Frage stellt, unser ganzes Sein. Und es ist ein Text, den wir im Galaterbrief finden. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch erinnert, vor 3 Wochen, glaube ich, hat Christoph Lessig über den Galaterbrief gepredigt, gell? Er ist da. Ich habe die Predigt leider nicht selbst gehört, aber ich habe mir sagen lassen, es sei eine gute Predigt gewesen zum Thema vom ersten Kapitel des Galaterbriefs. Da ging es darum, erinnert ihr euch noch? Das Geschenk des Evangeliums und auch wie Paulus dieses Geschenk empfangen hat, nicht wahr? Und Paulus erzählt ja dann, was für ein großes Geschenk dieses Evangelium ist. Und dann geht es weiter im Kapitel 2 des Galaterbriefs. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne heute dort weiterfahren. Man hat mich gefragt, hast du selber ein Thema oder sollen wir ein Thema aufnehmen? Und ich habe dann gedacht, es macht doch Sinn, dort gerade weiterzumachen bei diesem Galaterbrief. Also, Paulus erzählt zu Beginn des 2. Kapitels, ich sage jetzt etwas zum Kontext, damit ihr versteht, woher wir kommen heute. Zu Beginn dieses 2. Kapitels erzählt Paulus etwas, wie er in Jerusalem war mit den anderen Aposteln. Also da waren so bekannte Namen wie Jakobus und Petrus und Johannes und auch Barnabas. Und er erzählte ihnen ganz begeistert von dem, was er eben verstanden hat vom Evangelium und vor allem auch, wie es die Menschen erreicht hat. Menschen aus allen Nationen, Menschen, die nicht nur Juden waren. Und er ist ganz begeistert und miteinander sind sie einig geworden zu sagen, es gibt vor Gott keinen Unterschied, ob du Jude bist oder nicht Jude. Das war damals eine große Frage. Es gibt keinen Unterschied. Und ein Grieche zum Beispiel, ein Nichtjude, der Christ wird, der muss sich nicht zu der Einhaltung von bestimmten Gesetzen verpflichten. Es gab da so bestimmte Gesetze, die man einhalten musste als Jude und die Christen sagten, nein, man muss das nicht. Und dann geschah etwas, wo Paulus sich furchtbar darüber aufgeregt hat. Wisst ihr, was geschah? Es gab ein Essen, eine Mahlzeit. Und da waren Leute zusammen, die Juden waren und Nichtjuden. Und es gab einige dabei, die waren nicht Juden, die hatten sich nicht an gewisse Ordnungen dieses jüdischen Glaubens gehalten, mussten sie ja auch nicht. Und dann während dieser Mahlzeit hat offenbar Petrus den Saal verlassen, weil er nicht mit diesen Leuten zusammen essen wollte. So erzählt es uns Paulus. Und Paulus war ganz entrüstet, hat gesagt, wie kann das sein? Jetzt haben wir doch miteinander gesagt, es braucht keine bestimmten Grundsätze, die man befolgen muss. Und Petrus verlässt den Saal, weil da Leute drin sind, die sich eben nicht diesen Gesetzen untergeworfen haben. Es gab einen Streit zwischen Petrus und Paulus. Und Paulus hat sich wirklich darüber aufgeregt, weil er dachte, jetzt haben wir doch diese Freiheit gefunden. Wieso kommst du jetzt da wieder auf das Alte zurück und sagst, das ist doch nicht mehr ganz richtig? Und dann kommt eben unser Text. Und ich möchte euch einladen, ich habe keine PowerPoint gemacht, ich bitte euch wirklich, mir gut zuzuhören oder in eure Bibel zu schauen. Und dieser Text, den wir jetzt lesen, ich werde den einfach in drei Teilen durchgehen und ein paar Gedanken dazu sagen. Jetzt schreibt also Paulus, ich fange an bei Vers 15 im zweiten Galaterbrief, im zweiten Kapitel des Galaterbriefs. Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden, wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Kommentiere diesen Satz nicht, das ist quasi nur zu sagen, eben wir sind Juden. Es gibt solche, die das nicht sind. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da, ist die Übersetzung Neue Genfer. Paulus fasst hier etwas zusammen, was er im Römerbrief noch viel ausführlicher beschreibt, nämlich diese Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben. Und ich glaube, viele von euch haben das schon einmal gehört, vermute ich. Ihr wisst, worum es geht, und ich denke auch, ihr könnt euch etwas darunter vorstellen, dieses gerecht erklärt. Ich habe mir aber heute vorgenommen, das für jemanden zu erklären, der das vielleicht noch gar nie gehört hat. Können wir das mal versuchen miteinander? Lasst ihr euch auf ein Experiment ein mit mir? Ich erkläre euch das anhand von Fußball. Und ich weiß, es gibt einige hier im Saal, die haben gerne Fußball. Andere interessiert das vielleicht nicht so. Aber stellt euch mal vor, wir sind alle Spieler in einem Team. Wenn ich mein Alter anschaue, würden wir Old Boys heißen. Unser Team spielt Fußball. Wir kennen die Regeln, wir haben trainiert, wir wissen, wie es geht. Und es gibt ja Regeln im Fußball, oder? Man darf gewisse Dinge machen und andere darf man nicht machen. Und es gibt da einen Schiedsrichter, der pfeift sofort, wenn etwas nicht gut ist. Und wir alle versuchen, dieses Spiel von 90 Minuten so zu spielen, dass wir keine Fehler machen. Okay? Keine Fehler. Und ich sage jetzt mal, das eine ist, keine Fouls zu machen, das geht. Aber jetzt überlege ich mir, keine Fehler zu machen, keinen einzigen Fehlpass. Keine schlechte Ballannahme und der Ball springt mir davon. Kein Schießen auf das Tor und ich treffe es nicht. Ich glaube, niemand von uns schafft es, das Spiel von 90 Minuten ohne Fehler zu spielen. Seid ihr einig? Wir schaffen das nicht. Und selbst wenn wir es schaffen würden, wäre da so ein VAR, sagt man dem, der Video Assistant Referee, den gibt es heute, das ist ein Videoschiedsrichter, der schaut sich alle Szenen nochmal genau an, und zwar in Zeitlupe und ganz nah. Und wenn dieser Schiedsrichter die ganzen 19 Minuten nochmal anschaut, dann sieht er, wie ich da an einem Moment den Ball nicht ganz gut getroffen habe oder wie ich den Ellbogen noch etwas rausgesteckt habe zu meinem Gegner. Er sieht alles. Und wie wenn das noch nicht genügt, da gibt es noch einen Super-VAR. Kennt ihr den? Den Super-VAR. Der schaut in mein Herz. Und der sieht, wie ich meinen Gegner im Stillen verflucht habe, weil er so blöd spielt. Oder wie ich den Torwart schlecht über meinen Torwart gedacht habe, als er einen Ball nicht richtig abgefangen hat. Stellt euch das vor, wir sind alle Spieler, wir versuchen ohne Fehler zu spielen, aber es ist nicht möglich. Wir werden Fehler machen. Und eben, wenn es nicht der Schiedsrichter sieht, dann sieht es der VAR, der VAR. Und wenn es der VAR nicht sieht, dann sieht es der Super-VAR, der schaut noch in mein Herz. Und da ist ein Präsident auf der Bühne, dem gehört, oder der schaut allen Spielern zu und er sieht alles, was wir tun. Er sieht auch den Super-VAR. Und wir müssen irgendwo sagen, wir haben keine Chance. Es wird jeden von uns treffen, damit das ein Fehler gefunden wird. Niemand ist ohne Fehler. Niemand spielt ohne Fehler Fußball. Und dann wird ein Urteil gesprochen, kann man mich behalten im Club der Old Boys? Nein, das geht nicht, zu viele Fehler. Aber dann ist da noch ein Coach auf der Seite. Er heißt Jesus Christus. Und wir vertrauen ihm, wir folgen seinen Anweisungen und wir machen alles so, wie er sagt. Wir versuchen wirklich, ihm zu folgen. Er gibt uns Anweisungen und er sagt uns, wie wir das machen können. Und wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen gut zu spielen. Und dann geht dieser Jesus am Schluss zum Präsidenten und sagt, hör mal, Präsident, was du da siehst und was der Schiedsrichter pfeift, was der VAR dir sagt, was der Super-VAR dir sagt, alles nicht wichtig. Ich sage dir, Daniel hat super gespielt. Daniel hat mir vertraut. Daniel ist ein guter Spieler. Und er glaubt an mich und er hört auf mich. Daran musst du ihn messen. Die Fehler, die er macht, die sind nicht relevant. Ich sage dir, Präsident, er ist ein guter Spieler. Und das macht er mit jedem von uns. Stell dir vor, da ist Jesus, der sagt, alles, was dir jemand vorwerfen will, alle deine Fehler, die du machst, sie zählen nicht. Du bist in meinen Augen genug. Du bist gerecht gesprochen. Ich komme später noch darauf, weshalb das so ist. Aber das ist das Bild, das ich gerne brauchen möchte und euch einfach mal mitgeben möchte. Stellt euch das vor. Und Paulus sagt, in diesem Sinn hat das Gesetz, diese Regeln haben keinen Anspruch auf uns, sondern unser Glaube an Christus, weil wir durch ihn vor Gott stehen, können wir gerecht gesprochen sein. Und das Wort, das Paulus hier braucht, dieses gerecht sprechen, das ist wirklich ein juristisches Wort. Und es bedeutet mehr als nur, du bist freigesprochen vor Gericht wegen einer Anklage, sondern es heißt auch, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut. Alle Beziehungen sind in Ordnung. Die Beziehungen zum Mitspieler, die Beziehungen zum Präsident, alles ist okay. Es trifft dich keine Schuld. Du bist als ganzer Mensch in Ordnung. Du bist freigesprochen und es kann dich niemand anklagen. Im 1. Korintherbrief stehen die zwei Worte, du bist rein gewaschen von all der Schuld, die man dir anhängen will, und du bist geheiligt, das ist das Wort, das die Bibel braucht für dieses ohne Klage vor Gott dastehen. Das versucht Paulus im Galaterbrief zu sagen und er sagt, wir wissen das. Wir wissen das, wir dürfen es wissen. Und es scheint mir, als ist es so, wie Paulus uns sagen will, weißt du, Gott sagt zu dir, du bist mir recht. Versteht ihr, ich brauche das Wort Recht hier extra noch in einem anderen Sinn. Du bist mir recht, du bist gerecht und recht vor mir. Das ist ein Riesengeschenk. Jetzt geht es aber weiter in diesem Text. Und ich springe jetzt etwas hinunter zum Vers 19. Weil dort macht Paulus jetzt einen anderen, einen nächsten Schritt. Das, was er jetzt versucht hat zu erklären, ich habe es jetzt mit Fußball erklärt, er hat das in seiner Sprache erklärt, da wird Paulus jetzt ganz persönlich. Und es kommt einem vor, als fängt er hier an, wie ein Zeugnis zu geben, eine persönliche Stellungnahme abzugeben, was das jetzt für ihn heißt. Und er sagt, und das sind auch nicht einfache Verse zum Verstehen, ich schließe es jetzt einfach mal vor, in Wirklichkeit habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Verse 19 und 20. Ich finde das etwas Wunderschönes, weil ich hier das Herz von Paulus spüre. Er ist hier nicht der Lehrer, der sagt, wir wissen, dass es so ist und ich sage euch jetzt, das ist die Wahrheit, sondern ich spüre, ich bin befreit von diesem Anspruch des Gesetzes, das mich schuldig sprechen will. Und ich lebe, nicht nur ich lebe, sondern dieser Christus, dieser Jesus lebt in mir. Und das ist so wie ein persönliches Zeugnis von Paulus und ich finde das eigentlich ganz wunderschön. Man spürt ja manchmal, doch, man spürt Paulus schon auch in seinen Briefen, aber er ist ja immer sehr lehrmäßig, oder? Und hier kommt er mir so entgegen als, das hat mich getroffen, das hat mich so gefreut, dass ich wissen darf, nicht mehr, ich bin nicht mehr schuldig, sondern durch Christus habe ich ein Leben, das eine neue Dimension bekommt. Und ich komme jetzt nochmal auf das Bild vom Fußball zurück, vielleicht hinkt das etwas, wie alle Bilder, aber man könnte eigentlich sagen, die ganzen Fußballregeln, die gehen mich eigentlich gar nichts mehr an. Und jetzt versteht mich nicht falsch, nicht, dass sie nicht gut wären oder dass ich nicht mehr nach ihnen spiele, aber man kann mich nicht mehr für Fehler verurteilen, die diese Regeln vorgeben. Und Fehler, die ich unweigerlich machen werde. Das heißt ja nicht, dass ich nicht mehr versuche, nach diesen Regeln zu spielen. Sie sind immer noch sinnvoll. Und ich versuche, sie anzuwenden. Aber die Fehler werden mir nicht dauernd vorgehalten. Ich werde nicht verurteilt deswegen. Und damit wird Jesus Christus nicht nur mein Coach, sondern, ich weiß auch nicht, ist vielleicht auch ein eigenartiges Bild, aber ich habe mir das so vorgestellt, er steht nicht nur an der Seitenlinie und ruft mir zu. Spiel weiter, ja, es ist gut. Sondern er deckt von der Seitenlinie her alle Bierflaschen und Pyros und Gegenstände ab, die da aufs Spielfeld fallen wollen. Er ist wie ein Schutzschild, das alle diese Angriffe abwehrt, all dieses Fluchen und dieses Fehlerhafte, das da kommt von außen, das uns sagen will, du bist ein schlechter Spieler, du gehörst nicht in dieses Team. Er wehrt das alles ab. Er steht hier und sagt, du bist geschützt. Ich bin da. Und ich gebe zu, das ist schwierig zu verstehen. Und es ist eigentlich nicht logisch, aber es ist das, was die Bibel sagt. Jesus Christus hat sich für mich dahin gegeben, sagt Paulus hier. Er hat alle Schuld, die mich treffen sollte, auf sich genommen. Und deshalb sagt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und für mich ist dieser Vers 20, das ist für mich so der Höhepunkt dieses Textes. Nicht mehr ich lebe in erster Linie, man schaut nicht nur mich als Ersten an, sondern man sieht Christus in mir. Mein Leben ist nicht von Leistung abhängig, von Fähigkeiten oder von meinen Fehlern oder von meiner Unfähigkeit, sondern es ist bestimmt von Jesus Christus, und das ist das Geschenk. Das ist dieses große Geschenk, das wir bekommen haben und das wir annehmen dürfen. Und ich finde es eigentlich noch erstaunlich, dass Paulus, der ja wirklich ein großer Lehrer war, einer der bedeutendsten Christen, jemand, zu dem wir wahrscheinlich alle aufschauen würden, wenn wir ihm vor uns stehen, dass er sagt, ich lebe nicht mehr. Er erhält sein Leben für nicht wertvoll, sondern was ihm wertvoll ist, ist, dass Jesus in ihm lebt. Das Einzige, was zählt. Und ich lebe an den Glauben an den Sohn, im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich finde das fantastisch. Aber jetzt muss ich auf diesen dritten Punkt kommen. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Zurückweisung. Wir haben jetzt, ich hoffe, ich konnte euch das sagen, wie wir dieses Geschenk verstehen können. Dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, mit dieser Gerechtsprechung und dieses Nichts zählt außer Jesus Christus vor Gott. Aber Paulus weist hier eben in diesem Text auch auf das Problem hin, dass wir Menschen mit Geschenken haben, nämlich dass wir immer das Gefühl haben, wir müssten etwas tun dafür. Habt ihr Heidi gehört? Ich bezahle dir etwas, ich mähe dir den Rasen, oder das habe ich nicht verdient, oder ich muss etwas dafür tun. Immer wieder haben wir Menschen das Gefühl, wir müssten doch etwas leisten dafür. Oder wir stellen Regeln auf, damit wir ganz sicher sind, dass wir dann das Geschenk erst dann bekommen, wenn die Regeln eingehalten werden. Oder wir nehmen das Geschenk an und sagen, nachdem wir es erhalten haben, müssen wir aber schon noch gewisse Dinge befolgen, sonst können wir es nicht behalten. Und das war der Grund des Streits zwischen Paulus und Petrus. Man kann nicht sagen, alle haben Anrecht auf das Geschenk, aber einige müssen zuerst noch etwas tun, oder? Die müssen sich noch an Gesetze halten, so wie das Paulus Petrus vorgeworfen hat. Es bedeutet, dass man sich eben doch noch auf eigene Taten verlässt oder doch noch irgendwie eine Anstrengung mit diesem Geschenk verbindet. Aber es ist nicht richtig, und das sagt Paulus hier, es ist nicht richtig, wenn man befreit ist von etwas, wenn eine Mauer niedergerissen wurde, diese Mauer einfach wieder aufzubauen. Das sagt er im Vers 18. Ich bin es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Wenn ich diese Grenzen, diese Hürden, diese Mauern, die mich von dieser Gnade trennen, von diesem Geschenk, einfach wieder aufbaue. Und Paulus sagt, wenn ich das mache, dann weise ich eigentlich dieses Geschenk zurück. Und im Vers 21 schließt er dann diesen Abschnitt mit eben diesem Gedanken, ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wenn es so wäre, wenn es anders wäre, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Das ist nochmal eine ganz andere Logik, die kann ich jetzt hier nicht nochmal ausführen. Aber wir bleiben mal bei dem Gedanken, dieses Geschenk steht da. Diese Befreiung von Schuld, diese Gerechtsprechung ist da. Wir dürfen es nicht einfach wieder mit Mauern abtrennen. Wir dürfen es nicht zurückweisen. Und wisst ihr, ich habe mich dann gefragt, was könnte denn diese Zurückweisung bedeuten für uns? Damals war es so, dass man den Christen, also den Nicht-Juden, die gläubig geworden waren, gesagt hat, du musst eben noch das tun, du musst dich noch beschneiden lassen zum Beispiel. Gehe ich auch jetzt nicht darauf ein, was das ist. Aber es war einfach ein Gesetz, eine Regel. Meine Frage ist, was gibt es heute für Dinge, die uns daran hindern, dieses Geschenk anzunehmen oder es anderen anzubieten? Und ich möchte gerne nachher etwas tun. Ich möchte euch bitten, miteinander das kurz auszutauschen. Weil ich glaube nicht, dass ich euch die besten Lösungen bringen kann oder die besten Gedanken, sondern ich glaube, ihr habt dazu gute Gedanken und würde das gerne nachher kurz noch sammeln. Wir sind heute früh dran, deshalb würde ich das gerne auch einen Teil, als einen Teil des Gottesdienstes sehen. Diesen Austausch. Wo sind wir in Gefahr, dieses Geschenk der Freisprechung von Gott, dieser Gnade, wie man dem auch sagt, zurückzuweisen oder es mit Regeln zu umstellen, dass man nicht so drankommt. Und ich habe drei Gedanken, grundsätzliche, ihr könnt dann gerne noch an Beispielen auch darüber nachdenken. Ich glaube, das eine ist immer noch dieses Gesetze aufstellen, also dass man etwas anderem als Jesus noch gehorsam sein muss. Ein Gesetz, eine Regel. Und wenn du die nicht einhältst, dann kannst du nicht Christ sein. Oder wenn du Christ bist, aber dann musst du aber das noch befolgen, sonst geht das nicht auf. Das zweite ist Vertrauen in die eigene Leistung oder in die eigene Fähigkeit. Das ist so etwas das, was angesprochen wurde von im Sketch. Wenn ich das doch noch mit Leistung verbinde, die ich erbringen sollte, dann ist das auch eine Grenze, die aufgestellt wird. Dass man sich irgendwie durch eigene Taten oder durch eigene Werke, durch eigenes Tun versucht freizusprechen. Oder moralische Ansprüche zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Das darfst du nicht, ohne dass es mit einem Gesetz verbunden ist, sondern einfach, weil es in unseren Köpfen drin als ein Anspruch ist, das geht nicht. Darf ich euch einladen, einfach zu zweit oder zu dritt kurz über dieses Thema auszutauschen? Wo seht ihr Gefahren, dass man dieses Geschenk zurückweist oder mit Regeln versetzt oder dass man es einfach nicht mehr als dieses Geschenk annimmt? Und ich würde eigentlich gerne das nachher kurz sammeln, wenn das geht. Vielleicht könnt ihr es irgendwie euch merken, dass wir das noch etwas sammeln können. Ich gebe euch 5 Minuten. Dankeschön. Gut, ich danke euch, dass ihr euch da gewagt habt auf dieses Experiment des Austauschs. Ich fände es spannend, 1-2 Stimmen aus dem Publikum zu haben. Ich komme mal etwas näher. Wagt es jemand, etwas zu sagen? Einfach, es können auch Beispiele sein, das muss nicht sein, ich habe diesen und diesen Fehler gemacht, sondern es können Beispiele sein, was es sein könnte. Hat jemand einen Gedanken, den ihr gerne mitteilen möchtet? Nur Mut. Entschuldigung, ich gehe schnell zu Christian und dann geht's weiter.
Ich merke, wie bei gewissen Verhaltensweisen oder Gewohnheiten ich Mühe habe, zum Beispiel wenn Leute rauchen, da merke ich, das ist irgendetwas, das mich stört, das ist zwar nicht direkt in der Bibel, aber es gibt zum Beispiel auch die Stelle, wo es heißt, dass man seinen Körper nicht, das heißt nicht tätowieren, ich glaube es heißt irgendwie ritzen oder bemalen soll, und von daher merke ich auch, wenn jemand Tätowierungen hat, ist es so etwas wie das mich etwas, das würde ich jetzt für mich nie machen. Rein auch, weil es die Bibel sagt, aber eigentlich stehen wir auch hier in der Freiheit, dass wir das machen dürfen.
Danke. Eine mutige Aussage, ja. Ich finde es gut, dass wir uns genau solche Gedanken machen. Die Frage ist immer, ist die Gnade von Gott damit eingeschränkt oder nicht? Ja, noch jemand war da? Oh, jetzt. Wer von denen zwei? Darf ich es dir geben?
Also, was wir im Gespräch immer wieder feststellen, ist, dass wir für uns wie die Gnade noch nicht annehmen können, weil wir noch nicht bereit dazu sind, noch nicht so reingewaschen sind oder irgendwie so haben wir Mühe. Und dann hat auch der Feind immer wieder die Möglichkeit anzuklagen und wir geben dem viel zu viel Gehör.
Du denkst, dass du Bedingungen noch nicht erfüllst, um das zu empfangen. Ja. Kann auch ein Hindernis sein, ja. Sonst noch Gedanken? Ich will es nicht groß kommentieren, ich würde gerne sammeln, ja. Danke.
Es ist ein wenig peinlich, aber ich merke bei mir so eine gewisse Schranke, dieses Geschenk weiterzugeben, weil das nicht hip ist in unserer Gesellschaft, sage ich mal. Weil das so wie ein bisschen in unserer Gesellschaft denkt man, oder so. Ja. Da merke ich bei mir eine gewisse Hemmung, das Geschenk weiterzugeben, und das ist ja nicht gut.
Danke, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ich glaube oder ich denke, dass wir manchmal zu wenig erkannt haben, wie fest die Not ist, Jesus zu anderen Leuten weiterzugeben. Ja, wie viel Not das ist und wie wichtig das ist.
Es geht uns vielleicht so gut, dass wir die Schwere dieses Anliegens nicht verstehen oder es nicht so weitertragen. Danke. Sonst noch jemand? Stimmen vom Sofa? Nein? Stimmen von oben? Gut. Ich will es nicht zu lange machen, aber ich danke euch herzlich dafür, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns das wieder überlegen, was ist denn wirklich in unserem Leben da, wo wir merken, da stellen wir wieder Schranken auf, da stellen wir Bedingungen auf oder da geht es nicht weiter. Das ist eine gewisse Gefahr. Ich komme zum Schluss. Das zweite Kapitel dieses Galaterbriefs zeigt uns, eigentlich hätte ich, aber ich brauche jetzt doch das. Das zweite Kapitel des Galaterbriefs zeigt uns das große Geschenk der Rechtfertigung durch diesen Glauben. Lad euch auch ein, das nochmal zu lesen in aller Ruhe. Ein Riesengeschenk. Wir sind gerecht vor Gott durch Jesus Christus. Und es zeigt uns einen, ich sage jetzt persönlich, berührten Paulus, der das als Zeugnis von sich selbst sagt. Ich, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das finde ich sehr beeindruckend. Und das Dritte, er weist uns eben auf diese Gefahr hin, ein Geschenk zurückzuweisen, indem wir es einschränken oder an Bedingungen knüpfen. Amen.